Wir wollen noch miteinander einen Moment stille werden und beten. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Und Herr Jesus, begegne du uns in deinem Wort. Schenk, dass wir erkennen die Zusammenhänge, dass wir verstehen, was du meinst, dass wir innerlich bewegt sind über dir und über deinem Wort. Danke dir aus tiefstem Herzen. Amen. Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Römer Kapitel 9. Wir gehen ja so Schritt für Schritt durch die ganze Bibel hindurch. Mittlerweile sind wir angekommen in Römer Kapitel 9. Und bevor ich auf Kapitel 9 eingehe, müssen wir noch einmal ganz kurz einen Rückblick machen und schauen, was uns Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sagen. Nur ganz kurz, stichwortartig. Es ist ja so, der ganze Römerbrief ist wie ein juristischer Prozess aufgebaut. Und zwar von Kapitel 1 bis und mit Kapitel 16. Ein Gedankengang des Apostels Paulus. Und deswegen, bevor wir nun zu Kapitel 9 kommen, noch einmal ganz kurz, was sagt Kapitel 1 bis 3? Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist das große Urteil des Apostels Paulus, der im Auftrag Gottes spricht und sagt, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Nicht der Kannibale im Urwald, nicht der Heide im Großstadtdschungel von New York und auch nicht der gebildete, von Gott auch gebildete Jude, der an die Tora glaubt und sie kennt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Dann in Römer Kapitel 4, was wird uns da gezeigt? Es ist so wie eine Vorschau, die der Apostel Paulus uns zeigt. Er zeigt uns da, es ist möglich, vor Gott gerecht zu werden. Allein aus was? Allein aus Glauben. Und da wird uns der Abraham gezeigt, der Abraham, wie er geglaubt hat, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dann Römer Kapitel 5 kommt uns der Apostel Paulus entgegen und zeigt uns, schau einmal, einer starb für dich am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus starb für dich. Er starb um deine Erlösung willen. Römer Kapitel 6. Ich sterbe mit Christus. Das heißt, ich identifiziere mich mit dem Geschehen, was geschah am Kreuz von Golgatha. Römer Kapitel 6. Und dann Römer Kapitel 7 kommt der Apostel Paulus und er zeigt uns, auch wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir neue Kreaturen sind in Jesus Christus, wir haben jeden Tag zu kämpfen mit dem alten Adam. Luther hat gesagt, ich will ihn ersäufen, aber der Kerl kann schwimmen. Und das erleben wir jeden Tag. Und deswegen ruft Apostel Paulus am Schluss von Römer Kapitel 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann Römer Kapitel 8 kommt der Jubelruf des Apostels Paulus. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Bist du in Jesus? Und Römer Kapitel 1 bis 8, es ist das ganze Evangelium Gottes. Wenn du dieses Evangelium, wenn du Römer Kapitel 1 bis 8 kennst, es glaubst, für dich persönlich in Anspruch nimmst, dann bist du ein Kind Gottes. Du darfst wiedergeboren sein. Und so zeigt uns Römer Kapitel 1 bis 8, zeigt uns den Heilsplan Gottes, zeigt uns das Evangelium, das Heil, das uns Gott anbietet. Und deswegen sagt auch dann Römer, also der Apostel Paulus in Römer Kapitel 9, 33b, sagt Paulus Folgendes, denn wer an ihn glaubt, an Jesus Christus, er wird leben. Und was ist da gemeint, wer an ihn glaubt? An das, was er gezeigt hat, Paulus, Römer Kapitel 1 bis 8. Wer an das glaubt, Jesus geoffenbart, wer an das glaubt, der wird leben. Und deswegen steht über dem dann, Römer 8, 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. In Jesus Christus, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine wunderbare Stellung, gerechtfertigt vor Gott. Wenn du in Jesus Christus bist, wenn du das glaubst, was Römer 1 bis 8 sagst, und für dich persönlich in Anspruch nimmst, dann sagt der Apostel Paulus, gibt es keine Verdammnis mehr für dich. Wenn du das glaubst, was Römer 1 bis 8 sagt, dann hast du ein unglaubliches Vorrecht, nämlich, Du darfst zum ewigen Gott Vater sagen. Römer 8 sagt, dass Kinder Gottes rufen dürfen, Abba, lieber Vater. Solche wissen, ich bin ein Kind des Ewigen und auf mich wartet eine wunderbare Herrlichkeit. Und wisst ihr, all das ist nichts anderes als unverdiente Gnade. Ein Geschenk für einen jeden, der da glaubt. Und wenn du das glaubst, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du diese Ewigkeit hast in deinem Herzen, wenn keine Verdammnis mehr ist über deinem Leben, dann ist es gleichzeitig auch eine große Herausforderung. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du auch Licht der Welt. Du bist das Salz dieser Erde. Der Apostel Paulus, er sagt in 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 15, und es ist die große Herausforderung, in der wir drinstehen als Kinder Gottes. Da sagt Paulus, 2. Korinther 2, Vers 15, ich lese es nach der Menge-Übersetzung, denn ein Wohlgeruch des Christus sind wir, für Gott bei denen, die gerettet werden, und auch bei denen, die verloren gehen. Also unsere Aufgabe ist es, Salz, Licht, ein Wohlgeruch des Christus zu sein. Römer 1 bis 8 ist nicht nur einfach geschrieben, damit wir es glauben, sondern dass es Auswirkungen hat auf unser persönliches Leben. Wir haben eine große Verantwortung. Und jede Würde hat auch seine Bürde. Ein Botschafter eines Landes, er wird berufen, zum Beispiel nach Berlin, er wird berufen nach Warschau und so weiter. Und er soll Botschafter sein seines Landes, er soll mit seinem Lebensstil, er soll mit seinen Aussagen, mit dem, was er sagt, er soll mit seinem ganzen Leben, soll er angemessen seines Landes, soll er sich verhalten, würdevoll auftreten, die Interessen seines Landes vertreten. Und sind nicht du und ich, sind nicht auch wir Botschafter an Christi Stadt? Wenn du das glaubst, was Römer 1 bis 8 sagt, dann hast du eine große Verantwortung. Eine wunderbare Würde soll dich als Christ auszeichnen. Aber gleichzeitig auch sollen wir uns der Verantwortung bewusst sein. Was mache ich aus dem Segen, den Gott mir anvertraut hat mit dem Evangelium? Was mache ich aus dem Segen, dass ich erlöst bin? Was mache ich mit dem Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein? Mit dem Frieden, den der Herr Jesus mir schenkt in mein Herz? Was mache ich aus dem Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein und eine wunderbare Zukunft zu haben? Was machst du damit? Was mache ich damit? Mit diesen Worten, einfach vorausschickend, Römer 1 bis 8, kommen wir nun zu Römer Kapitel 9. Und ich habe schon gesagt am Anfang, der ganze Römerbrief ist wie ein Gedankengang des Apostels Paulus. Wie ein juristischer Prozess. Stein für Stein, Modul auf Modul wird zugefügt und schlussendlich ergibt sich ein ganzes Bild. Und so kommen wir nun zu Römer Kapitel 9 ab Vers 1. Und ich werde versuchen, Vers für Vers durchzugehen. Und wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, schlagen Sie nun auf Römer Kapitel 9 ab Vers 1. Da lesen wir, wie der Apostel Paulus sagt, und halten wir im Gedächtnis, er hat das ganze Evangelium dargelegt, hat uns gezeigt, was wir sind in Jesus Christus, was wir waren in der Sünde. Und jetzt, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Und dann kommt er und er redet voller Traurigkeit. Er sagt in Vers 1, ich sage die Wahrheit in Jesus Christus, ich lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ja, warum begegnet uns gleich hier die Traurigkeit des Paulus? Mit einem Jubelruf hat er geendet in Römer Kapitel 8, 38. Er hat gesagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ein Jubelruf und plötzlich kippt die Stimmung. Eine große Traurigkeit befällt den Paulus. Ja, weswegen? Er hat das Evangelium noch dargelegt. Er hat gesagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Wir haben Frieden mit Gott. Er hat damit auf die Gläubigen gezeigt. Und nun geht er und zeigt auf seine Volksgenossen, auf die Juden. Und wenn er an sie denkt, überfällt ihn eine tiefe, tiefe Traurigkeit. Er sagt, ich lese es nach der Hoffnung für alle, Römer 9,2, ich bin voller Trauer und ich empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Ja, er geht weit und sagt dann, käme es meinen Brüdern, meinem eigenen Volk zugute, Vers 3, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Also Paulus ist so innerlich bewegt. Warum ist er so bewegt? Warum ist er so hin und her gerissen? Weil er weiß, welche Vorzugsstellung Israel hatte. Er geht nämlich weiter in seine Gedanken und sagt dann in Vers 4 und 5, schaut einmal, Israel war eigentlich das zugedacht. Aber die große Frage, die sich stellt, was haben sie aus dieser Vorzugsstellung gemacht? In Vers 4 und 5, da sagt Paulus, Gott hat doch Israel so reich beschenkt. Es ist ja das auserwählte Volk. Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit offenbart. Immer wieder hat er mit ihm Bündnisse geschlossen, ihm seine Gebote gegeben. In ihren Gottesdiensten ist Gott gegenwärtig und in ihnen gelten seine Verheißungen. Abraham, Isaac und Jakob sind ihre Väter und Christus selbst stammt aus ihrem Volk. Also Paulus fragt, und es ist seine innere Not, die ihn bewegt, Israel, was tust du mit dem Segen, den dir Gott gegeben hat? Der einfache Grund der Not des Paulus ist, Gott hatte mit Israel ein Ziel, aber Israel ist an diesem Ziel vorbeigegangen. Israel hat sein Ziel verfehlt. Gott hatte Israel mit wunderbaren Gaben bedacht. Israel mit Liebe überschüttet. Aber all das, was Gott ihnen zugedacht hatte, führte schlussendlich dazu, dass Israels Herz sich überhob. Sie sollten eigentlich ein Segen sein, aber sie wurden ein Fluch. Wenn wir Römer Kapitel 9, Vers 2 bis 4 lesen, da können wir herauslesen, was Gott eigentlich gedacht hat für Israel. Israel sollte Gottes Macht und Herrlichkeit offenbaren. Israel sollte seine Bündnisse und Gebote halten. Israel sollte sich an die Verheißungen gegeben durch die Propheten, sollten sie sich klammern. Und über alledem sollte Israel eines tun. Sie sollten den Messias erwarten. Aber als der Messias da ist, was tun sie zu ihm? Sie lehnen ihn ab. Sie sagen nein. Wir lesen in Lukas 23, Vers 18 und Vers 21, wie die ganze Volksmenge, wie sie schreien und sagen, hinweg mit diesem, ja, kreuzige, kreuzige, wir wollen ihn nicht haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und deswegen die tiefe Not des Apostels Paulus, seine Traurigkeit, weil sie Nein gesagt haben zu der Aufgabe, die sie eigentlich hatten. Und so sagt auch der Herr Jesus, voller Traurigkeit, in Matthäus 23, Vers 37, da klagt der Herr Jesus und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Es liegt nicht am Herrn, es liegt an dir und an mir. Das ist der große Grund der Traurigkeit des Paulus. Israel war eigentlich Segen zugedacht. Aber dieser Segen wurde ihnen zum Fluch. Weil ihr Ungehorsam, ihr Unglaube, ihre Sünde, sie haben sich schlussendlich ihres Auftrages beraubt. Sie sollten ein Segen sein. Aber schlussendlich werden sie zerstreut unter die Nationen und sie werden zum Gespött. Und durch diesen Spott wird Gott im Himmel wird gelästert. Und deswegen sagt Paulus, Römer 9, Vers 2, ich bin voller Trauer und ich empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Aber wisst ihr, Gott ändert sich nicht. Gott bleibt sich gleich. Und das sagt auch der Apostel Paulus, er geht in seine Gedanken weit und sagt dann in Vers 6a, nicht aber, dass Gottes Wort hinfällig wäre. Ja, Paulus weiß, was die Propheten des Alten Testaments gesagt haben. Er weiß, was zum Beispiel der Malachi gesagt hat. Und deswegen kann Paulus voller Zuversicht sagen, nicht, dass Gottes Wort hinfällig ist. Gott hat sich nicht geändert. Und so lesen wir miteinander Malachi 3, Vers 6. Wo steht, denn ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Denn seit den Tagen eurer Väter seid ihr, er meint damit Israel, von meinen Geboten abgewichen und habt sie nicht gehalten. Trotz der Untreue Israels, Gott bleibt sich gleich. Er ändert sich nicht. Und da kommt die Frage auf, ja, wer ist denn das wahre Israel? Wer ist denn, wer gehört zu Israel? Und genau das sagt der Apostel Paulus. Also wenn Israel versagt hat, wer ist dann das echte Israel? Und so kommt Paulus und geht in seine Gedanken weiter und sagt, in Vers 6, B und 7, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder. Sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Ja, wer ist damit gemeint, mit diesem einen Samen? Niemand anders als Jesus Christus. In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Jesus Christus ist die Grundlage des einen wahren Israels. Bedenken wir, als der Isaak geboren wurde, seine Mutter war unfruchtbar. Der Isaak war ein Kind des Glaubens. Aus Glauben hielten sie fest, was Gott gesagt hatte. Und sie wurde schwanger. Menschlich gesehen ist der Isaak ein Kind der Unmöglichkeit. Sarah unfruchtbar. Der Abraham, ein alter Mann. Und genau das sagt auch Paulus und geht darauf ein, nämlich in Vers 8 und 9 und sagt, denn nicht die Kinder des Fleisches, das heißt der eigenen Möglichkeiten, sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung, das heißt die Kinder, die auf das bauen, was Jesus Christus in ihrem Leben machen möchte. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen. Und Sarah soll einen Sohn haben. Ja, weswegen? Weil sie im Glauben auf die Zusagen Gottes gebaut hat. Menschlich gesehen ist der Isaak eine reine Unmöglichkeit. Nur der Glaube konnte das tun. Und nur durch Glauben kommst du zum Herrn Jesus. Und nur durch Glauben wirst du einmal im Himmel sein. Und wisst ihr, genau das sagt auch der Apostel Paulus. Als wir miteinander gesagt haben, Römer 1, Kapitel 1 bis 3, da wird uns was gezeigt? Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir stehen alle unter dem Urteil Gottes. Kannibale, Heide, Jude. Keiner gerecht, auch nicht einer. Aber man kommt wie ein Leuchtturm aus der Woge, aus der Brandung. Da steht einer auf. Römer Kapitel 4. Da wird uns Folgendes gezeigt, Römer Kapitel 4, schlagt auf, Kapitel 4, Vers 18. Da heißt es nämlich, Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll im Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde. Nach der Verheißung und so weiter und so fort. Abraham hat im Glauben festgehalten. Und das ist ihm schlussendlich zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Der Glaube ist es. Ihm öffnet sich die Tür. Und in diesem Wissen geht nun Paulus in seiner Argumentation weiter. Er kommt zum nächsten Punkt in Vers 10. Ich lese es nach der Mengeübersetzung. Und er beweist das wieder und sagt, auch bei Sarah und nicht nur hier, also nicht nur bei der Sarah ist es so gewesen, sondern auch bei der Rebekka. Auch die Rebekka war unfruchtbar. Auch sie selber konnte keine Kinder bekommen. Genau das Gleiche. Auch wieder durch den Glauben ist es möglich, vor Gott zu bestehen. Indem ich mich an das halte, was Römer Kapitel 1 bis 8 sagt. Indem ich mich ans Kreuz halte, Jesus starb für mich, Römer Kapitel 5. Und damit braucht Paulus immer wieder solche Bilder zum Zeigen. Allein der Glaube ist es. Nur dort ist es möglich. Und so kommt Paulus zu den nächsten Versen. Nehmen wir Vers 11 bis 13. Er braucht dort ein Beispiel, ein Muster, um uns mit diesem Muster etwas zu erklären. Wir lesen Römer Kapitel 9, Vers 11 bis 13. Da heißt es, denn ehe sie noch geboren waren und irgendetwas Gutes oder das Böse getan hatten, schon da wurde, damit Gottes Vorherbestimmung aus freier Wahl bestehen bliebe, abhängig nicht von Werken, sondern allein von dem Willen des Berufenden, der Rebekka gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienstbar sein, ja, wie auch anderswo geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Das tönt hart. Aber hier geht es nicht um die Erwählung zum ewigen Heil, sondern es geht um die Erwählung zu einem Auftrag. Für was wurde der Jakob gerufen? Er sollte die Segenslinie sein. Aus seiner Linie sollte der eine Samen kommen. Gott beruft in seiner Souveränität, beruft er einen Mann, ein Volk. Da rang ein Mann, der Jakob rang mit dem Herrn. Und dann heißt es, du sollst nun nicht mehr Jakob heißen, Israel sollst du heißen, Gotteskämpfer. Denn aus deiner Linie soll mir der kommen, der da das Licht bringt. Es geht nicht um die Erwählung zum Heil, es geht um die Erwählung für einen Auftrag, für eine spezielle Aufgabe. Aus Jakob, ich wiederhole mich, sollte der Segensträger kommen. Aus Jakobs Nachkommen sollte die menschliche Linie des Erlösers sein. Das Land Israel, das Volk Israel, in ihm sollte der Messias geboren werden. Und deswegen haben wir auch heute diese Kämpfe in Israel. Weil der Herr ist wieder dabei, zurückzukommen. Und die ganze finstere Höllenmacht sträubt sich dagegen. Wenn die Juden nicht in Israel wären, wir hätten Frieden im Nahen Osten. Aber der Feind weiß, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, je enger wird es für ihn. Und hier geht es auch, indem Gott den Jakob erwählt und den Esau zurückstellt, geht es darum, hier wird jemand erwählt, um diese Segenslinie aufzuzeigen. Und so sagt Paulus, hat er ja gesagt in Vers 4 und 5, Gott hat doch Israel reich beschenkt. Es ist das von ihm auserwählte Volk. Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit offenbart. Immer wieder hat er mit ihnen Bündnisse geschlossen, ihm seine Gebote gegeben. In ihren Gottesdiensten ist Gott gegenwärtig. Das ist der Segen, den Gott Israel zugedacht hat. Und im Vergleich dazu sagt der Herr, Esau habe ich gehasst. Weil seine Liebe gegenüber dem Jakob mit all den Segnungen so hervorgehoben wird, so hervorragend ist, dass die Zuwendungen, die dem Esau zugedacht waren, wie Fluch aussehen. Das ist damit gemeint, wo es heißt, in Römer Kapitel 9, Vers 13, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch anderswo geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, weil ich ihn überhäuft habe mit Segen, weil aus ihm der Messias kommen sollte. Aber Esau im Vergleich wie gehasst. Das ist damit gemeint. Und Paulus fragt dann, ja, wer sind wir denn, dass wir gegen Gott Einwände hätten? Ist Gott in seiner Souveränität nicht frei, den Jakob zu wählen für seine Segenslinie? Für ein Werkzeug in seinem Dienst? Ist Gott nicht frei? Und genau das sagt Paulus dann in Vers 14. Ja, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Gott ist niemandem Rechenschaft schuldig. Wer sind wir, dass wir Einwände hätten? Entsprechend sagt Paulus in Vers 15, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Gottes Ratschluss war, Israel sollte das Heilsorgan sein. Aus Israel sollte der Erlöser kommen. Und wenn Gott bestimmt und wenn Gott erwählt, was steht es uns zu, ihn zu hindern? Wenn Gott diesen Weg für richtig hält, wer kann ihn aufhalten? Und entsprechend sagt dann Paulus in Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wenn Gott jemand ruft, um seine Heilslinie fortzuführen, er beruft den Jakob, nicht den Esau. Wer sind wir, dass wir uns dagegen stemmen? Denn Gott ist der Handelnde. Er ist es, der die Heilsgeschichte definiert. Und dann kommt Paulus und bringt uns wieder ein Bild. Und er zeigt uns den Pharao. Und bedenken wir, Israel war erwählt und berufen für was? Um eine Aufgabe zu erfüllen. Um den Messias zu bringen, um ein Segen zu sein. Und deswegen auch die Traurigkeit des Paulus, sie haben diese Aufgabe nicht wahrgenommen. Und nun kommt Paulus in seinen logischen Gedanken und fragt dann in Vers 17. Und er bringt den Pharao aufs Tapet und sagt, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich auferstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise. Und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und hier stelle ich wieder die Frage, was war denn die Aufgabe des Pharao? Schlagen Sie auf, 2. Mose 7, Vers 16. Auch hier wieder, es geht um einen Auftrag. Israel hat einen Auftrag, Pharao hat einen Auftrag, der Jakob hat einen Auftrag. Und hier sagt in 2. Mose 7, 16, da wird uns der Auftrag, den Gott für den Pharao hatte. Und für das hatte Gott diesen Pharao ins Amt eingesetzt. Da lesen wir 2. Mose 7, 16. Da kommen Mose und Aaron und reden vor dem Pharao hin und sie sagen Folgendes. Der Herr, der Gott der Hebräer, er hat mir zu dir gesandt und gesagt, also hier der Auftrag Gottes, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Ein ganz klarer Auftrag. Und nun könnte der Pharao kommen und sagen, okay, ich gehe auf diesen Auftrag Gottes ein. Ich lasse das Volk ziehen. Aber was tut er? Er macht gerade das Gegenteil. Ähneln wir nicht sehr ihm, diesem Pharao? Gott gibt uns einen Auftrag. Gott beruft uns. Gott stellt uns in seinen Dienst. Aber sind wir bereit, ihm zu gehorchen, zu gehen? Der Auftrag an Pharao lautete ganz klar, lass mein Volk ziehen. Aber Gott muss Folgendes feststellen. In Vers 16b, da heißt es, aber siehe, du hast bisher nicht gehört. Gott redet. Gott beruft für einen Auftrag. Aber Pharao sagt nein. Und im ganzen 6-mal kommt Gott, also der Mose im Auftrag Gottes und Aaron, und sie stehen vor Pharao hin und sie sagen, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. lass sie gehen, damit sie mir dienen. Und 6-mal hintereinander heißt es, wie der Pharao in seinem Herzen sagt, nein, ich will nicht. Und dann kommt es schlussendlich so weit, dass Gott Nein sagt. Nämlich in Vers 12, 2. Mose 9, Vers 12. Da heißt es, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte. Aber 6-mal zuvor hatte der Pharao Nein gesagt. Noch einmal, Gott gibt einen Auftrag, lass mein Volk ziehen. 6-mal redet er. Und 6-mal sagt Pharao Nein. Und dann sagt Gott Nein. Und wisst ihr, Gott vollführt seinen Plan mit oder ohne dich. Gott kommt ans Ziel, ob wir Ja sagen zu seinen Wegen oder nicht. Auch wenn der Pharao dem Auftrag Gottes nicht nachkommt, Gott lenkt die Umstände, die Situationen, ja die ganze Weltgeschichte so, dass sein Plan schlussendlich in Erfüllung geht. Er vollführt seinen Plan, allen Widerständen zum Trotz. Und deswegen sagt dann Paulus in Römer 9, Vers 17, und er sagt dann, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erwiese und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Der Pharao wird trotz seinem Widerstand zum warnenden Hinweis, auch unsere Herzen nicht zu verstocken. Und selbst wenn wir es tun, Gott ist auf uns nicht angewiesen. Gott ist in seiner Vollführung seines Heilsplanes von uns Menschen völlig unabhängig. Und das betont Paulus in Vers 18. So erbarmt er sich nun über dem, wen er will, und verstockt, wen er will. Weil Gott möchte mit dir zusammenarbeiten. Du sollst wollen, du darfst, erwartet auf eine Antwort. Gott betont hiermit seine völlige Unabhängigkeit. Er ist uns nicht zur Rechenschaft verpflichtet. Gott macht Heilsgeschichte mit oder ohne uns. Und da mag die Frage aufkommen in Vers 19, ja, nun fragst du mich, Paulus fragt im Römer 9, 19, nun fragst du mich, warum tadelt er dann noch? Wer kann denn seinem Willen widerstehen? Das hier ist der Tadel all derer, die ihr Herz verhärten. Es ist der Tadel all derer, die Gottes Herrschaft und Anspruch auf ihr Leben ablehnen. Die sagen, ja, warum tadelst er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Und Paulus geht mit diesen sofort ins Gericht und sagt in Vers 20, ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechnen willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Paulus braucht hier so ganz deutliche Worte, und er sagt, Mensch, was fällt dir eigentlich ein? Du redest mit Gott. Wie kannst du es wagen, so mit dem Allmächtigen zu reden? Ist es nicht vielmehr an der Zeit, dass du dich änderst, dass du in dich schlägst, dass du Gott Recht gibst? Wer bist du? Und so kommt Paulus wieder und bringt wieder ein Bild. Und er bringt das Bild des Töpfers und des Tons. In Vers 21, da sagt Paulus, oder nicht auch der Töpfer macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zu Ehre und das andere zu Unehre zu machen? Wenn Sie in der Bibel nachschlagen und all die Stellen nachschlagen, wo das Bild des Töpfers und des Tones vorkommt, es kommt immer wieder, im Alten Testament kommt es wieder mal vor, und es ist immer ganz interessant, es geht dort immer zuerst um Gott, der einem Menschen, einem Volk oder einem König einen Auftrag gibt. Immer. Können Sie nachschauen. Immer mit einem Auftrag verbunden. Ich möchte zwei Beispiele möchte ich hier Ihnen erwähnen. Das erste Beispiel, Da gibt Gott dem Volk Israel einen Auftrag. 2. Mose 19, Vers 6. Das war der Auftrag, den Israel hatte uns zeitlebens. Auch heute noch hat Israel diesen Auftrag. Gott schließt mit Israel einen Bund am Sinai. Und bevor Gott diesen Bund schließt und ihnen die 10 Gebote gibt, ruft er sie und er sagt zu ihnen in 2. Mose 19, Vers 6. Und das ist der Auftrag, den Israel hat, auch heute noch. Da sagt Gott zum Volk Israel, ihr aber sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Siehe, das sind die Worte, die du den Israeliten verkündigen sollst. Das ist ganz klar der Auftrag an Israel. Und er ist heute noch so. Aber wenn wir dann die Geschichte Israels anschauen, was muss hier der Herr feststellen? Was müssen die Propheten klagen, Jesaja, Jeremia und so weiter? In Jesaja 29, da lesen wir Folgendes. Jesaja 29, ab Vers 13. Obwohl der Auftrag ganz klar ist, der Auftrag lautet, ihr sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten verkündigen sollst. Und dann muss Gott feststellen, über all die Jahrhunderte, so sagt der Herr, Jesaja 29, Vers 13, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Munde. Es verehrt mich bloß mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Ihre ganze Gottesfurcht ist nur angelernte Menschensatzung. Darum soll es noch einmal seine Wunder mit mir erleben, so dass sich die Weisheit seiner Weisen verstecken muss und die Klugheit seiner Klugen zuschanden wird. Wehe denen, die ihre Pläne tief im Herzen vor dem Herrn zu verbergen suchen und ihr Werk im Dunkeln tun. Ja, sie sagen, ja, wer sieht uns und wer weiß etwas von uns? Also noch einmal, der Auftrag Gottes war ganz klar Israel. Ihr sollt mir ein Königreich sein von Priestern und ein heiliges Volk. Aber sie tun das, was sie wollen. Welch eine Tragik. Und verstehen wir jetzt die Traurigkeit des Paulus, wo er sagt, ich bin zutiefst traurig über meinem Volk Israel. Sie hatten einen klaren Auftrag, aber sie gingen eigene Wege. Paulus muss sagen, sie ehren mich bloß mit ihren Lippen, aber ihr Herzen sind so ferne von mir. Und dann geht der Jesaja weiter und er sagt dann, oh welch eine Torheit, kann denn der Töpfer dem Ton gleich sein, so dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich gar nicht gemacht, oder das Gebilde von seinem Bildner, er versteht nichts von der Arbeit. Der Auftrag des Töpfers war, seid ein Gefäß zur Ehre, verherrlicht ihn, euren Schöpfer, bleibt bei seinem Wort. Aber sie haben gesagt, nein, wir wollen nicht. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Auch hier geht es wieder um Israel, in seine Beziehung zu Israel. Da lesen wir in Jesaja 63, Vers 16. Da sagt Gott über seine Beziehung zu seinem Volk. Da sagt der Herr, du Herr bist unser Vater. Von alters her ist dies dein Name, unser Erlöser. Also Gott stellt sich seinem Volk vor und sagt, ich bin euer Vater. Ich bin euer Erlöser. Und dann muss der Jesaja feststellen, Jesaja 64, Vers 7. Aber niemand hat deinen Namen angerufen. Niemand hat sich aufgemacht, an dir festzuhalten. Du hast dein Antlitz vor uns verborgen, sagt Israel, und ließ es uns erbeben unter dem Druck unserer Schuld. Und dann kommt und sagt Jesaja, nun aber Herr, du bist doch unser Vater, wir sind der Ton. Du bist unser Bildner, wir sind alles Werk deiner Hände. Sie sollten in der Beziehung Gott Vater leben. Sie sollten ein heiliges Volk sein, aber sie gehen eigene Wege. Dass Jesaja klagen muss, niemand hat deinen Namen angerufen. Niemand hat sich aufgemacht, an dir festzuhalten. Und dann kommt wieder dieses Bild vom Töpfer und Ton. Und dieser Tontöpfer fängt an, diese Masse Israel zu formen. Sie sollten ein heiliges Gefäß sein, aber sie wären ein Gefäß der Schande. Denn in Vers 10 und 12, nachdem Jesaja gesagt hat, nun aber Herr, du bist doch unser Vater, wir sind der Ton, du bist unser Bildner, wir sind alles Werk deiner Hände, gesetzt einfach für den Segen, ein Segensträger zu sein. Und dann kommt die Schande, nämlich in Vers 10 und 12. Denn deine heilige Stätte ist zur Wüste geworden. Zion ist verwüstet und Jerusalem liegt als Trümmerstätte da. Unser herrlicher heiliger Tempel, wo unsere Väter dir Lob gesungen haben, ist in Flammen aufgegangen und unsere Lieblingsstädte sind verwüstet. Willst du bei alledem an dich halten, Herr? Willst du weiter schweigen und uns erniedrigen bis zur Vernichtung? Das ist die Situation vom Töpfer und vom Ton. Geschaffen für einen Zweck, geformt ein Segen zu sein, ein Gefäß zur Ehre, doch aufgrund der Sünde wird ihr Gefäß ein Gefäß der Schande. Und damit gehen wir miteinander zum Römerbrief zurück. Zu Römer 9, 22. Und da sagt Paulus, nachdem er diese Gebilde gebraucht hat, dann sagt er in Vers 22, wenn nun aber Gott, da seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbaren machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind. Über was spricht hier Gott? Über was spricht hier Paulus? Über sein Volk Israel. Über das Volk, wo er geweint hat. Über das Volk, wo er gesagt hat, in Vers 1 und 2, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässlichen Schmerz in meinem Herzen habe. Israel wurde von Gott getragen. Israel wurde von Gott zurechtgewiesen. Ihnen wurden Boten geschickt, kehrt um, tut Buße, seid ein Gefäß zur Ehre. Ja, Gott selbst schickt seinen Sohn und sie verwerfen ihn und sagen, hinweg mit diesem, kreuzige, kreuzige. Und deswegen kommt nun der Herr Jesus und er sagt in Matthäus 23, genau das, was auch der Prophet Jesaja gesagt hat. Also dieses Bild braucht des Töpfers und des Tons. Er sagte, Jesaja hat gesagt, und Jerusalem wird zerstört werden. Und genau diese Worte braucht der Herr Jesus und sagte in Matthäus 23, ab Vers 37, nachdem Israel Nein gesagt hat, nachdem Israel gesagt hat, wir wollen kein Gefäß zur Ehre sein, da sagte Herr Jesus, Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die dir, zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt und ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Und deswegen sagt Herr Jesus in Vers 28 dann von Matthäus 23, sehe zu, euer Haus wird verödet gelassen werden. Das Gefäß Israel zum Segen bestimmt, zur Ehre Gottes gedacht, wird schlussendlich ein Gefäß der Schande. Deswegen sagt auch Paulus in Römer Kapitel 2, 24, denn der Name Gottes wird durch eure Schuld unter den Heiden gelästert. Und so nimmt Gott dieses Gefäß zur Ehre gedacht Israel. Er nimmt es und stellt es zur Seite. Er kann es momentan nicht mehr gebrauchen. Dieses Gefäß Israel zur Seite gestellt soll einem anderen Gefäß, nämlich die Gemeinde Jesu, Platz machen. Und genau das sagt dann Paulus in Vers 23 von Römer 9. Er sagt dann, damit auch er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Und in Vers 24 fährt dann Paulus weiter und sagt, als solche hat auch er uns berufen, das heißt dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Das heißt, wenn du das glaubst, wie ich schon gesagt habe am Anfang, wenn du das glaubst, was Römer Kapitel 1 bis 8 sagt, wenn du dem Ruf des Evangeliums Folge leistest, weil du weißt, ich bin ein verlorener Sünder, wenn du dem Ruf der Versöhnung mit Gott eingehst und sagst, ja, ich brauche Vergebung, wenn du Ja sagst zu dem Geschehen am Kreuz von Golgatha, Wenn du Frieden mit Gott hast, dann bist du gemeint und dann gehörst du zu diesem Gefäß zu Ehren. Vers 24, als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Und dann geht Paulus weiter und er zitiert aus dem Alten Testament und sagt, schaut einmal, in Vers 25, da sagt er, denn ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte waren. Und es soll geschehen an dem Ort, wo ich zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Wenn du auf das eingehst, was Römer Kapitel 1 bis 8 sagt, dann gehörst du zur Familie Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist erlöst, erkauft. Israel, das Gefäß, wird zur Seite gestellt. Und noch einmal sagt Paulus, voller Traurigkeit und voller Wehmut, sagt er dann da in Vers 27 bis 29, denn wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Was für eine Tragik! Dieses Segensgefäß wird zum Fluch. Dieses Segensgefäß wird schlussendlich verglichen wie Sodom und Gomorra. Und über uns aus der Gemeinde Jesu, wenn du ein Kind Gottes bist, Vers 30 bis 33, was wollen wir nun hierzu sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Und zwar die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Glaubst du das, was in Römer 1 bis 8 steht? Glaubst du das, dass du ein verlorener Sünder bist? Glaubst du das, dass du nur aus Glauben gerechtfertigt wirst? Glaubst du das, dass Jesus Christus für dich am Kreuz auf Golgatha starb? Glaubst du, dass du ein elender, verlorener Sünder bist und nur aus Glauben gerechtfertigt wirst? Dann gehörst du zu denen, dem Gefäß der Ehre, das Gott gebrauchen will. Aber die andere Frage stellt sich auch, was tust du denn mit all dem, was du weißt? Was tust du mit all dem, was Gott dir geschenkt hat? Mit dem Frieden mit Gott? Da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Was tust du mit dem? Und da kommt das Beispiel, das Gleichnis zum Tragen, wie wir es lesen in Matthäus 24, nein, Vers 5, Kapitel 25, wo der Jesus zeigt, wir lesen miteinander Matthäus 25, ab Vers 14. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Da heißt es, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Land reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem übergab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeder nach seiner eigenen Fähigkeit. Und er reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde, verbarg das Geld seines Herrn. Und nach langer Zeit aber kommt der Herr jene Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über wenigen warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch der herbei, der die 2 Talente empfangen hat und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich zugewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über wenigen warst du treu, über vieles werde ich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. All diese, der die 5 empfangen hatte und der die 2 empfangen hatte, sie waren treu über ihren Aufgaben. Und sie gehen ein in des Herrn Freude. Aber da kommt ein anderer, der hat zwar vorgegeben, ein Knecht des Herrn zu sein, aber nie einer war. Er sollte eigentlich ein Gefäß zur Ehre sein, aber er war ein Gefäß der Schande. Und da lesen wir dann, Ab Vers 24, es trat aber auch der herbei, der das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich habe erkannt, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und dann kommt es und das entlarvt ihn als einer, der nie ein Jünger Jesu war. Und ich fürchtete mich und ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Furcht ist nicht in der Liebe. Dieser hatte zwar einen Auftrag, aber er war nie ein Kind Gottes. Und deswegen heißt es dann von ihm, sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld in Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmet ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der da hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werf hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Was tust du mit den Talenten, die Gott dir gegeben hat? Noch einmal, Paulus weint über Israel. Sie sollten eigentlich ein Gefäß des Segens sein. Aber sie sind ein Gefäß der Unehre. Wenn du ein Kind Gottes bist, sollst du ein Gefäß sein zur Ehre Gottes. Was tust du mit diesen Talenten? Und wenn du hier sitzt und vorgibst, ein Knecht zu sein, aber den Herrn immer noch nicht kennst, heute ist die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Jesus Christus. Denn er starb für dich am Kreuz von Golgatha. Er hat alles für dich gegeben. Nimm es, erfasse es im Glauben, was Jesus getan hat. Du kannst es selbst nicht tun. Denke darüber nach und ziehe deine Konsequenzen für dein persönliches Leben. Möge der Herr dazu Gnade schenken. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir einfach nur staunen dürfen über deinem Wort. Wie es heißt in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das ein jeder, der daran glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Herr Jesus, danke, dass wir, jeder einzelne von uns gerufen ist, Ja zu sagen, das für sich persönlich in Anspruch zu nehmen, es im Glauben zu erfassen und Frieden zu haben mit dir. Und Herr Jesus, wenn Menschen hier sind, die das noch nicht haben, schenk, dass sie heute dir Recht geben. Und Herr Jesus, schenk aber auch mir und uns als Gemeinde Jesu, dass wir ein Gefäß sind zur Ehre. Wie muss der Paulus weinen, wenn er seine Volksgenossen ansieht, wenn er sieht, einer zur Ehre Gottes bestimmt, aber zur Schande geworden. Und da muss auch ich mich fragen, eigentlich zur Ehre bestimmt, aber sieht mein Leben, mein Dienst, mein Reden und Tun, sieht es so aus, dass es zur Ehre ist, zur Verherrlichung deines Namens? Werde ich dem Auftrag gerecht, den du in mich hineingelegt hast? Herr Jesus, ich möchte mich prüfen und ich möchte mich verändern lassen in dein Bild. Und Herr Jesus, da wo es nicht so war, so vergib, reinige du, Herr Jesus, durch dein teures Blut. Wir wollen etwas sein zur Ehre deines Namens. Danke dafür. Amen.